Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova. Zunächst die Nachrichten. Die Steuererhöhungen, die die Regierung zur Finanzierung der Beseitigung der Hochwasserschäden vorgeschlagen hat, werden nur eine beschränkte Wirkung auf die Verbraucherpreise haben. Der Gouverneur der tschechischen Nationalbank Zdeněk Toma sagte dies heute auf dem Wirtschaftsforum im polnischen Krynica. Er erwarte keine Probleme in Bezug auf die Inflation, sagte Duma der Nachrichtenagentur Reuters. In der Nacht zum Freitag konnte am Rande des Bahnhofs im westböhmischen Novosedlo ein größerer Umweltschaden verhindert werden. Aus einem Tankwagen war infolge einer defekten Dichtung Salpetersäure ausgelaufen. 40 Minuten nach Mitternacht konnte der Schaden von Spezialisten der Chemiefabrik Aliachem behoben werden. Die Firma ist Inhaber des Tankwagens. Wie der Sprecher der Feuerwehr in Karlovy Vary Karlsbad, Wladimir Melusin, der Nachrichtenagentur ČTK mitteilte, seien weder Personen verletzt noch die Umwelt beschädigt worden. Der Fluss Lužnice in Südböhmen, wo die erste Hochwasseralarmstufe noch am Donnerstag galt, hat wieder seinen normalen Wasserstand erreicht. Dies bedeutet, dass an allen Wasserflüssen in Tschechien nach einem Monat keine Hochwasseralarmstufen mehr gelten. Der Wasserstand weist überall eine sinkende Tendenz auf. In Südböhmen wurden bisher 5 Fälle der Erkrankung Leptospirose bestätigt. Die betroffenen Personen werden nun im Krankenhaus behandelt. Bei einer vergleichbaren Zahl von Menschen besteht der Verdacht, dass sie an dieser Krankheit leiden. Zur Infizierung kam es beim Umgang mit dem kontaminierten Wasser während der Überflutungen und bei den nachfolgenden Aufräumarbeiten. Der während des Elbe-Hochwassers aus dem Prager Zoo geflohene und später gestorbene Zwergseebär Gaston ist Opfer von Fluchtstress geworden. Dies haben Ärzte bei einer Untersuchung der Tierleiche festgestellt, wie die tschechische Tageszeitung Pravo am Freitag berichtete. Die tagelange Flucht durch Moldau und Elbe sowie die Treibjagd und der Fang in Sachsen-Anhalt hätten das 12 Jahre alte Tier so aufgeregt, dass wichtige Organe versagt hätten. Der vom Hochwasser schwer beschädigte Prager Zoo öffnet an diesem Samstag wieder für Besucher. Die vom Prager Magistrat errichtete Untersuchungskommission, die sich mit der Überschwemmung der U-Bahn in der Metropole beschäftigt, wird sich sowohl auf den eigentlichen Bau als auch auf die Organisation des Schutzes der Metro befassen. Die Kommissionsmitglieder einigten sich darauf während ihrer ersten Sitzung am Donnerstag. Die Schäden an der U-Bahn belaufen sich nach den ersten Schätzungen auf 2 Milliarden Kronen. Das waren die Meldungen. Durch das Tagesecho führt sie Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. In unserem heutigen Programm werden wir zunächst auf das Treffen der Präsidenten Tschechiens und Österreichs, Václav Havel und Thomas Klestil, im südmährischen Znojmo-Znaim zurückblicken. Danach befassen wir uns innerhalb der Hochwasserthematik mit der Frage, welche Schäden die Archive in Böhmen durch die Jahrhundertflut genommen haben. Aber auch für Gaumenfreunden ist Platz in der Sendung. Wir berichten von einer Weinausstellung in Prag und stellen wieder eines der beliebten böhmischen Rezepte vor. Dies und unsere Sendereihe im Spiegel der Medien hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Die Präsidenten Tschechiens und Österreichs, Václav Havel und Thomas Klestil, sind am Donnerstag im südmährischen Znojmo-Znaim zusammengekommen, um diverse bilaterale Fragen zu erörtern. Worum es dabei in erster Linie ging und welche Bilanz sich aus dem Treffen ziehen lässt, das hören Sie im folgenden Bericht von Gerald Schubert.
Das traditionell gute Verhältnis der beiden Staatsoberhäupter ließ von Anfang an erwarten, dass das Gesprächsklima in Znojmo-Znaim keinesfalls kontroversiell sein würde. Eher schon geht es Václav Havel und Thomas Klestil stets um eine sachliche, zukunftsorientierte Diskussionsführung und das trotz oder gerade wegen mancher strittiger Punkte in den bilateralen Beziehungen. Mit diesen sind natürlich in erster Linie die Debatte um das tschechische Atomkraftwerk Temelin sowie die Auseinandersetzung um die sogenannten Beneš-Dekrete gemeint. Bezüglich Temelin betonte der tschechische Präsident Havel, dass es nun vor allem um die Sicherheit des Kraftwerks gehen müsse und dass auch in den diesbezüglichen Bestrebungen eine möglichst gute internationale Zusammenarbeit von großer Bedeutung sei. Die gemeinsame Vergangenheit, sie ist vor allem durch die deutsche Besetzung tschechischer Gebiete vor und während des Zweiten Weltkriegs und andererseits durch die anschließende Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei belastet. Und diese gemeinsame Vergangenheit müsse nun, so die beiden Präsidenten, möglichst offen diskutiert werden, damit sie einer gemeinsamen Zukunft in der Europäischen Union nicht im Wege steht. In diesem Sinn wurde auch die gemeinsame Erklärung formuliert, die im Anschluss an das Treffen veröffentlicht wurde. Insgesamt äußerten sich beide Staatsoberhäupter positiv zum Ablauf der Gespräche. So meinte etwa Thomas Kestil:
Ich glaube, dass unser heutiges Gespräch und die gemeinsame Erklärung einen richtigen Weg aufzeigt. Und ich glaube, dass ein Dialog, ein freundschaftlicher, offener Dialog, auch über die Sorgen, über die Berechtigten, besser ist, als in Gespräche zu gehen mit Vetodrohungen oder mit Mahnungen. Ich glaube, heute haben wir ein gutes Beispiel gegeben, wie man Probleme lösen kann.
Und auch Václav Havel appellierte an die politischen Entscheidungsträger auf allen Ebenen, wechselseitige Sensibilität beim Umgang miteinander zu zeigen.
Z toho rozhovoru mám velmi dobrý pocit a že se mi zdá, že...
Ich habe nach diesem Gespräch ein sehr gutes Gefühl und ich meine, dass die etwas unruhig gewordene Oberfläche unserer Beziehungen sich beruhigen wird, sofern beide Seiten genügend Wahrnehmungsfähigkeit für die Gefühle und auch für die verschiedenen taktischen Rücksichten der jeweils anderen Seite an den Tag legen.
Konkrete Lösungen für anstehende Probleme wurden also bei dem Znaima-Treffen nicht erzielt. Doch das war auch nicht zu erwarten. Die beiden Präsidenten haben vielmehr damit ihre Aufgabe erfüllt, dass sie den einzig gangbaren Weg in den bilateralen Beziehungen, nämlich den einer von Offenheit und Verständnisbereitschaft getragenen Diskussionskultur, aufzuzeigen versuchten.
Von der verheerenden Hochwasserkatastrophe wurden unter anderem auch mehrere Archive in Böhmen betroffen. Für jedwede Hilfe bei der Restaurierung beschädigter Archivalien, wie auch der Sanierung von Archivgebäuden, sind die Archivare, die jetzt unter oft provisorischen Bedingungen arbeiten, äußerst dankbar. Das Stadtarchiv im nordböhmischen Ustinad Lab im Aussig erhielt hierbei in den vergangenen Tagen eine finanzielle Unterstützung von den aus Aussig stammenden Sudetendeutschen. Martina Schneiberger fragte den Leiter des Archivs, Dr. Wladimir Kaiser, nach dem Umfang der Hochwasserschäden in seiner Institution.
Stadtarchiv Aussig entstand von zwei Gebäuden. Vordere Gebäude hat die große Schaden im gotischen Keller. Welcher ist ziemlich tief, etwa 6 Meter unter Erde. Und diese war voll von Wasser. Und den hinteren Trakt, das ist ehemalige Kandidwarenfabrik, das war hier in Souterrain, wo sind die Archivdepot, war 1,20 Meter und den Hof war etwa 30 Zentimeter. Ja, kann man sagen, dass praktisch alle diese Räumlichkeiten waren von Wasser betroffen. Jetzt geht Wasser von Wänden, spritzt Wasser, das war wirklich eine Katastrophe.
Haben Sie dabei bestimmte wertvolle Archivalien verloren oder wurden die stark beschädigt? No. Aber ist es Ihnen gelungen, das meiste zu retten?
Prinzipiell, wir als Archivaren haben gute Erfahrungen und deswegen in diese Keller. Wir haben hauptsächlich die Archivalien der dritten Kategorie, das sind mit wenigstens Dokumentationswert. Aber Freitagmorgen, ich habe gesehen, das Wasser geht schon etwa 20 Zentimeter unter letzten vollen Regal. Ich bin in Wasser gesprungen und es ist mir gelungen, noch 300 Archivkartons hochgeschoben in den Regalebene. Trotzdem, wir haben solche Schaden, 35 Meter von inventarisierten Archivalien und etwa 53 Meter von Akten, welche sind noch nicht archivalisch bearbeitet. Von Aktenmaterial ist beschädigt etwa 180 Paketten mit Gerichtsakten von Aussiger Bezirksgericht zwischen 1950 bis 1965.
Nach Informationen der Tagespresse haben Sie in den vergangenen Tagen eine Spende, ein Geschenk vom Hilfsverein Aussig bekommen.
Ja, Ja, das stimmt. Das muss ich sagen, dass unsere Landsleute, welche hat Stadtaussicht und hauptsächlich Archiv der Stadtaussicht, sehr gute Beziehungen. Hilfsverein Aussicht in München hat immer uns gerufen, was ist passiert, wir können uns helfen. Und sie haben eine Sammlung und Herr Kralowetz, das ist vom Vorstand von Aussicht Hilfsverein, hatte uns Summe 1200 Euro gegeben. Davon ist 600 von Hilfsverein und 600 von Privatpersonen. Sehr interessant ist das. Hat auch 300 Euro gegeben uns Sohn von ehemaliger Archivdirektor Franz Josef Umlauf. Sein Sohn heißt Gerhard Umlauf und jetzt ist in Gadlenberg Lindau.
Soweit der Leiter des Aussicker Stadtarchivs, Wladimir Kaiser. Am vergangenen Dienstag fand im Hotel Diplomat in Prag die dritte Weinausstellung unter dem Motto Weine aus Österreich statt. Sie stand im Rahmen der österreich-tschechischen Wirtschaftszusammenarbeit. Es berichtet Alexander Schneller.
Bereits zum dritten Mal in Folge trafen sich diese Woche österreichische Winzer und Weinhändler mit ihren tschechischen Kollegen. An der bisher umfassendsten und größten Veranstaltung dieser Reihe waren 41 Winzer und Weinhändler aus Österreich und über 200 geladene Gäste, vornehmlich Kollegen aus Böhmen und Mähren, anwesend. Was das Ziel dieser Veranstaltung ist, umschreibt aus österreichischer Sicht Marion Reinberger, die als Vertreterin der österreichischen Weinmarketing-Service-Gesellschaft zusammen mit der österreichischen Außenhandelsstelle in Prag für den Anlass verantwortlich zeichnete.
Also Tschechien ist für uns, also im Namen des österreichischen Weins, ein Zukunftsmarkt. Und was wir machen wollen, ist erstens mal den österreichischen Wein präsent machen, Imagewerbung zu machen, aber auch dem Winzer die Möglichkeit zu schaffen, Plattform zu haben, Kontakte zu machen, die richtigen Partner zu finden und wirklich die guten Qualitäten präsentieren zu können. Wenn man verkostet hat, merkt man, es sind 40 verschiedene Winzer hier mit wirklich tollen Weinen und tollen Qualitäten. Und auch die Leute, wenn man den Leuten zuhört, sie sind begeistert, die Qualität gefällt, der Wein schmeckt. Also wir werden sicher in Zukunft wiederkommen und wir wollen einfach für die Zukunft vorbauen.
Besonders verdienstvoll ist die Tatsache, dass bei solchen Treffen immer wieder Bekanntschaften geknüpft werden, die über den rein geschäftlichen und ökonomischen Tellerrand hinausragen. So konnte man in entspannter Atmosphäre bei einigen Gläschen Wein, Fachsimpeln und Erfahrungen austauschen. Die ausgezeichnet organisierte Veranstaltung erfreut sich gerade auch unter den tschechischen Weinliebhabern besonderer Beliebtheit. Aber es gibt gerade nach den jüngsten Naturereignissen natürlich nicht nur eitel Sonnenschein. Auf meine Frage, ob es auch einen Jahrgang 2002 geben werde, versicherte Marion Reinberger, dass glücklicherweise die meisten Weingebiete von den Hochwassern verschont blieben, mit Ausnahme zum Beispiel der Wachau, des Kremstals und Kamptals. In gewisser Weise eine Entwarnung also. Ähnliches konnte von tschechischer Seite der bekannte Weinjournalist Milan Balik berichten. Außer in einigen Gebieten Nordböhmens, wie zum Beispiel Černoseky, Litoměřice oder Roudnice nad Labem, sind keine bedeutenden Schäden aufgetreten. Auf meine Frage, ob auch im nächsten Jahr wieder eine solche Veranstaltung geplant sei, meint Milan Balik:
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že ten zájem o rakouská vína stále stoupá, že stále více restaurací má rakouská vína.
Nachdem die drei letzten Degustationen so gut gelungen sind und sowohl beim tschechischen wie auch beim österreichischen Fachpublikum besonders im Bereich Hotel und Restauration guten Anklang gefunden haben, gehen wir davon aus, dass diese Veranstaltung auch im nächsten Jahr stattfinden wird. So ist zu hoffen, dass in Zukunft in tschechischen Hotels und Restaurants vermehrt österreichische Weine konsumiert werden, andererseits aber auch die inzwischen immer vorzüglicher werdenden tschechischen Tropfen ihren Weg nach Österreich finden. In diesem Sinn verabschiedet sich mit einem herzlichen Nastravi Alexander Schneller.
Aber wir verabschieden uns noch nicht von Ihnen, denn wir haben noch ein Kochrezept für Sie parat. Passend zum Treffen der beiden Präsidenten Václav Havel und Tomáš Kleštíl in Znajm informieren wir Sie heute darüber, wie der Znajmer Gulasch zubereitet wird.
Bei einem Besuch in einem tschechischen Restaurant wird Ihnen gewiss auffallen, dass ein wesentlicher Bestandteil der tschechischen Küche immer ein Fleischgericht ist. Es gibt dabei viele Gerichte, die man der tschechischen Küche zuordnet, jedoch sind einige Fleischgerichte, die durchaus heute als landestypisch bezeichnet werden können, zumindest stark beeinflusst durch die Küche der Nachbarländer. Einige Speisen, die einen Stammplatz in der tschechischen Küche haben, sind sogar ganz anderen Ursprungs. Im Laufe der Jahre wurden diese Gerichte durch besondere Zutaten, dann häufig zu regionalen Spezialitäten. So ist etwa als Ursprungsland unseres heutigen Rezeptvorschlages eher Ungarn anzunehmen. Denn wer hat wohl noch nicht vom ungarischen Gulasch gehört? Jedoch kennt kaum jemand bisher die südböhmische Variante, bei der Gewürzgurken dem Gulasch einen besonderen Geschmack verleihen. Und ich kann Ihnen versprechen, dass es sich vielleicht ungewöhnlich anhören mag, aber ausprobieren lohnt auf jeden Fall. Und so folgen nun die Zutaten für unser heutiges Rezept Snojemski Gulasch, Snajma Gulasch. Sie benötigen 500 Gramm Rind- oder Schweinefleisch, eine mittelgroße Zwiebel, ungefähr 40 Gramm Mehl, 4 bis 5 Gewürzgurken, eine mittelgroße Tomate, 2 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, Paprika, Kümmel, Majoran und etwas Öl zum Anbraten. Zunächst das Öl in einer großen Pfanne erhitzen und die kleingeschnittenen Zwiebel darin goldgelb rösten. Mit Paprika bestäuben und im Anschluss das in Würfel geschnittene Fleisch darauflegen. Hierzu kommen nun alle Gewürze außer dem Majoran. Auf diese Fleischmischung dann so viel Wasser gießen, dass das Fleisch gerade bedeckt ist und alles zusammen erst einmal eine Weile schmoren lassen. Wenn das Fleisch fast gar ist, den Bratensaft eindampfen und mit Mehl überstäuben. Nur noch einmal mit Wasser übergießen und Mehl und Wasser mit einem Schneebesen verrühren. Das Fleisch dann fertig garen und in der Zwischenzeit die Gurken und die Tomate kleinschneiden. Diese zum Schluss hinzugeben und dann noch einmal ungefähr eine Viertelstunde kochen lassen. Vor dem Anrichten noch einmal mit Majoran abschmecken. Besonders gut passen hierzu übrigens Semmelknödel. Und zum Schluss hier noch einmal die Zutaten zum Mitschreiben. 500 Gramm Rind- oder Schweinefleisch, eine mittelgroße Zwiebel, ungefähr 40 Gramm Mehl, 4 bis 5 Gewürzgurken, eine mittelgroße Tomate, 2 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, Paprika, Kümmel, Majoran und etwas Öl zum Anbraten. Ich wünsche Ihnen auch heute wieder viel Spaß beim Nachkochen und Dobro chuť. Ihre Indra Hildebrand Socho.
So, das war's zunächst vom Tagesecho. Wir hören uns gleich wieder im Medienspiegel. Und hiermit heiße ich Sie nun willkommen zu unserer regelmäßigen Rubrik im Spiegel der Medien. In der heutigen Sendung hören Sie ein Gespräch mit Karl-Peter Schwarz, dem politischen Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Prag. Er ist bereits zum zweiten Mal als Berichterstatter in der tschechischen Hauptstadt und erinnert sich in den folgenden Minuten unter anderem an seine Anfangszeit in Tschechien kurz nach der Wende von 1989. Das Gespräch führte Silja Schultheiß.
Herr Schwarz, Sie sind jetzt bereits zum zweiten Mal in Prag als Korrespondent, zuerst für die Wiener Presse, jetzt für die FAZ. Wenn Sie vergleichen, als Sie Anfang der 90er Jahre hier waren, die Situation mit der jetzigen, wo hat sich Ihrer Meinung nach der gesellschaftliche Diskurs hier im Land verändert?
Enorm. Es ist gewaltig, was sich in diesen 10 Jahren geändert hat. Ich habe das Land 1995 im Februar verlassen und bin im Oktober 2000 zurückgekehrt. Und diese 5 Jahre waren gewaltig. Also da hat sich in den Verhaltensweisen der Menschen, in der Politik, in den Medien, überall hat sich also enorm viel verändert. Und hauptsächlich zum Positiven hin. Also ich bin froh und glücklich darüber, dass diese Entwicklung so vonstatten gegangen ist. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass die Tschechische Republik schwere Defizite aufzuweisen hätte, sei das jetzt ökonomischer, politischer oder kultureller Art. Ganz im Gegenteil, das ist eines der interessantesten Länder in Mitteleuropa überhaupt. Als ich das erste Mal hierher kam, das war im Sommer 1990, da war zwar die Entmachtung der Kommunisten bereits Geschichte, aber das Land selbst war noch völlig, noch in den Strukturen von fast 50 Jahren kommunistischer Herrschaft befangen. Und für mich war unglaublich interessant, die Rasanz, mit der sich dieser Transformationsprozess in diesem Land abgespielt hat und wodurch er bewirkt wurde. für mich war unglaublich interessant, ganz grundlegende Erfahrungen machen zu können über den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Markt und Demokratie und ähnlichen Dingen, die hier in der Tschechischen Republik auf fast klassische Weise durchexerziert wurden. Und mir hat also auch der neue Umgang mit der Freiheit, der Spaß an der Freiheit in diesem Land sehr gut gefallen. Und das ist immer noch der Fall. Natürlich gibt es also wie in jedem Staat und in jeder Gesellschaft Probleme und es gibt Schattenseiten. Aber ich muss sagen, es ist ein äußerst lebenswertes Land, ein Land mit einer sehr hohen Lebensqualität. Und ich freue mich darauf, dass dieses Land bald in der Europäischen Union sein wird.
Es ist ja eine der Hauptklagen immer von deutschen Auslandskorrespondenten hier, dass der Berichterstattung viel zu wenig Raum beigemessen wird. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine sehr starke Berichterstattung über die Tschechische Republik. Wie erklären Sie sich das?
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine Tradition in diesem Raum. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat diese mitteleuropäische Problematik immer sehr ernst genommen und hat die in ihrer außenpolitischen Berichterstattung auch immer berücksichtigt. Und die Tatsache, dass einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung selbst hier mal Korrespondent war, zeigt ja, dass es also eine Verbindung gibt, die bis in die Führungsspitze der Redaktion reicht. Wissen Sie, wenn man sich für ein Land interessiert, dann ist der Platz nie genug. Also ich höre zwar auch immer, ich kriege so viel Platz für meine Artikel, ich habe den Eindruck ganz und gar nicht, ich hätte gerne einen doppelten Platz dafür, den kriege ich leider nicht und natürlich verstehe ich das auch, wenn also, dass es nicht nur in der Tschechischen Republik wichtige Ereignisse gibt.
Sie haben auf der letzten deutsch-tschechischen Konferenz in Iglau davor gewarnt, die positive Berichterstattung über Tschechien überzubewerten. Sie haben als Beispiel genannt, dass normale Städtepartnerschaften, die heutzutage einfach schon zum Alltag gehören, niemanden interessieren. Jetzt könnte man dem entgegensetzen, dass das durch zu starke Konfliktorientierung der Medien gerade diese Normalität auch ein wenig überschattet wird. Kann man wirklich davon ausgehen, dass in Deutschland diese Normalität so präsent ist?
Ja, absolut. Also ich glaube nicht, dass irgendein deutscher Leser von vornherein einmal erwarten würde, dass die deutsch-tschechischen Beziehungen nicht normal sind. Warum sollten sie nicht normal sein?
Man hört immer wieder von Schulklassen, die hierher kommen und wirklich ganz erstaunt sind, dass es hier quasi westliche Standards gibt, weil sie einfach Tschechien mit einem Ostland verbinden.
Ja, es dauert natürlich eine Zeit lang, bis sich, sagen wir mal, große historische Veränderungen bis in alle Verästelungen herumgesprochen haben. Aber bei den vielen deutschen Touristen, die nach Prag kommen, die die Stadt kennen, die Stadt lieben, die immer wieder nach Prag oder auch andere böhmische und mährische Städte kommen, ich habe nicht den Eindruck, dass hier die Leute glauben, das sei etwas ganz Besonderes oder etwas Falsches oder Schlechtes oder ein Land, das nicht den Standards entspricht. Den Eindruck habe ich gar nicht. Ich habe den Eindruck, dass die Normalität auch in den deutsch-tschechischen Beziehungen allgemein bekannt ist. Aber die Frage der Berichterstattung ist ein bisschen eine andere. Also es ist ja nicht so, dass der Journalist sich das aussuchen kann, worüber er schreibt. Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut. Ich kann nicht Aufmerksamkeit meiner Leser beanspruchen für banale Dinge, die ohnehin erwartet werden. Um das also ein Beispiel zu sagen, wenn Ihnen jemand erzählt, dass der Nachbar heute in der Früh über die Straße gegangen ist, sich beim Bäcker Brot gekauft hat und danach eine Zeitung und dann wieder zurück in seine Wohnung, dann werden Sie sagen, naja, warum erzählt er mir das eigentlich? Das macht er doch jeden Tag. Wenn Ihnen aber erzählt, stellen Sie sich vor, der Nachbar ist heute über die Straße gegangen und ist von einem Auto niedergestoßen worden, werden Sie sagen, oh Gott, kann ich irgendwas unternehmen? Und in einer ähnlichen Weise ist das leider auch bei der politischen Berichterstattung. Immer dann wird es für uns interessant, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten.
Jetzt gibt es ja aber auch Fälle, die von den Medien wirklich der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden. Also ich denke zum Beispiel an diese grenzenlose Schule im Zittauer Dreiländereck, die eigentlich gerade durch diese Aufmerksamkeit der Medien überhaupt erst ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist. Denken Sie da nicht, dass die Medien vielleicht auch gezielter solche Beispiele suchen und dann darüber berichten sollten?
Also wenn es Beispiele gibt, die etwas Verblüffendes, etwas Neues, etwas Unerwartetes in sich bergen, sei das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht, dringt das in die Medien ein. Ich hab genügend positive Berichte, sollte sich der Eindruck entstehen, wir berichten nur negativ. Für uns Medien sind die Brüche interessant, sind die Konflikte interessant. Das heißt nicht negative Berichterstattung, das sind zwei völlig verschiedene Fragen.
Sie hatten geäußert, dass Sie sich nicht als Vermittler oder als Rädchen in diesem deutsch-tschechischen diesen Dialog fühlen würden als Journalist?
Das hängt damit zusammen, dass ich einfach Berichterstatter bin. Ich bin nicht Missionar. Ich habe nicht die Welt zu verbessern. Ich habe nicht die Beziehungen zu verbessern. Ich habe überhaupt nichts zu verbessern, sondern ich habe zu berichten, wie die Dinge sind und dem mündigen Leser ein Urteil zu überlassen, also dem das Material in die Hand zu geben, damit er sich ein Urteil bilden kann. Und das versuche ich zu tun, wie die meisten anderen Kollegen auch.
Vielleicht noch eine Frage zu der Situation der Medien hier. Auf der einen Seite gab es Ende vorletzten Jahres diesen Fernsehstreik, wo durch die Welt ein Bild ging, dass die Tschechen für ihre Medienfreiheit auf die Straße gehen. Und dann gibt es jetzt in jüngster Zeit diese wiederholten Attacken von Politikern auf die Medien. Als letztes der Vorwurf von Kulturminister Dostal, dass eigentlich diejenigen Medien hier, die von deutschen Verlagshäusern rausgegeben werden, tendenziell berichten über das deutsch-tschechische Verhältnis. Ist das symptomatisch, so eine Äußerung zum Beispiel von einem tschechischen Kulturminister?
Naja, leider ja, nicht? Also das zeigt, dass Herr Dostal bis über beide Ohren noch in einer Denkungsweise verhaftet ist, die man nach 1989 in diesem Land nicht mehr erwartet hätte. Eigentlich halte ich das für eine skandalöse Aussage. Es ist auch ein skandalöser Versuch, sich dazu einzuzementieren in einer Festung, um sich da politisch zu verteidigen gegenüber einer sehr lebhaften, sehr intensiven, sehr freimütig offenen und ehrlichen Diskussion in der Tschechischen Republik unter tschechischen Intellektuellen in den tschechischen Medien. Und statt sich dagegen zu verwehren und das Ganze zu diffamieren und zu bedrohen, wäre es eigentlich die Aufgabe der Politik, diesen Dialog mit diesen Leuten zu suchen.
Sie hörten ein Gespräch mit Karl-Peter Schwarz, dem Prager Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.